hört die Straße auf, siehst du einen neuen Weg. Doch ich glaub daran, auch wenn ich es nicht versteh. Seh ich die Flut, siehst du Versprechen. Seh ich ein Grab, siehst du ein Tor, wenn ich am Ende...
Jesus, wir bauen auf dich. Wir bauen auf deine Gnade, auf deine Liebe, auf deine Gegenwart. Du bist Mittelpunkt in unseren Gottesdiensten. Du sollst es eigentlich auch in unserem Leben sein. Manchmal ist das nicht der Fall. Da bitten wir dich um Vergebung. Jesus, wir sind alle hier, weil wir keine perfekte Woche hinter uns haben. Niemand von uns. Deswegen sind wir nicht hier, weil wir alles richtig gemacht haben, sondern wir sind hier, weil du uns liebst und weil wir dich lieben. Und ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest in deinem Wort, in diesem Lobpreis, in der Gemeinschaft mit anderen zusammen. Jesus, bitte rede du zu uns, veränder du uns. Wir brauchen Veränderung, wir brauchen deine Nähe und wir brauchen die Beziehung zu dir. Das ist das Allerwichtigste. So danke ich dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist, für jeden, der gekommen ist. Und ich bitte dich, dass du jeden ganz individuell ansprichst. Wir sind keine große Schar, aber doch schon genug, dass ich nicht weiß, wie es jedem Einzelnen gerade genau geht. Aber du kennst uns, du weißt, wie es uns geht, du weißt, was uns bewegt, was uns beschäftigt oder was uns herausfordert. Und du kannst uns genau in diesem Anliegen begegnen. Das glauben wir und damit rechnen wir heute für diesen Sonntag. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Genau, das Fenster machen wir auf. Könnt ihr mich gut verstehen? Sehr schön. Wie, nee? Kaum fange ich an, da sagst du auch nee. Das ist ein bisschen irritierend hier. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich hoffe, es geht euch gut, das ist so eine Floskel. Ne? Das lassen wir mal lieber weg. Wir steigen direkt in Gottes Wort ein. Und zwar in meiner letzten Predigt vor 2 Wochen, ich weiß nicht, ob ihr da wart, ob ihr es gehört habt oder ob ihr euch daran erinnern könnt, da habe ich über Philipper 3 gesprochen, also ein Brief von Paulus an die Philipper. Kann das sein, dass es ein bisschen bassig klingt? Ja, stört euch das?
Nö.
Ja, okay, alles klar. Das Problem ist immer, was heißt das Problem? Meine Herausforderung ist, ich bin gleichzeitig Toningenieur und Pastor gerade hier vorne. Sonst mache ich es ein bisschen leiser. Ja, ist okay? Gut. Wer erinnert sich noch an die 3 Hauptpunkte von meiner letzten Predigt? Das ist jetzt fies, ne? Vor 2 Wochen, wie in der Schule. Also ich sag's euch. Der erste Gedanke war, wir gehören zu Jesus. Jesus hat von uns Besitz ergriffen. Das war ein ganz wichtiger Punkt, den ich gesagt habe. Das zweite war, wir haben ein klares Ziel vor Augen. Wir wissen, wohin wir gehen und dieses Ziel ist die himmlische Welt. Dieses Ziel ist außerhalb dieser irdischen Welt. Es gehört zum Jenseits, denn alles, was in dieser Welt ist, wird irgendwann vorbei sein. Und die meisten Menschen sind am Ende ihres Lebens enttäuscht, weil sie vielleicht manche Ziele erreicht haben, aber das hat nicht das gebracht, was sie sich eigentlich gewünscht haben. Es hat nicht die Zufriedenheit gegeben, die sie eigentlich brauchten oder gesucht haben. Und so fühlen sich viele Menschen am Ende ihres Lebens enttäuscht oder sogar betrogen. Aber da unser Ziel außerhalb dieser irdischen Welt ist, in der himmlischen Welt, fängt das Beste erst an, wenn wir am Ende unseres Lebens stehen. Darüber spricht Paulus und dann sagt er, deswegen sollen wir uns darauf konzentrieren, auf dieses Ziel. Wir sollen das, was hinter uns liegt, bewusst hinter uns lassen. All die Dinge, die uns festhalten, all die Erfahrungen, gerade auch diese negativen Erfahrungen, die wir gemacht haben, sollen das zurücklassen. Und dann konzentrieren wir uns ganz auf das, was vor uns liegt. Und jetzt geht es ein bisschen weiter, jetzt wird Paulus konkreter und wir rutschen jetzt in Philipper Kapitel 4. Wir haben letztes Mal im Hauskreis darüber gesprochen, dass ja diese ganzen Kapitelangaben in der Bibel, die sind ja nicht im Urtext drin. Die wurden ja später eingefügt, damit man sich besser orientieren kann. Also man muss jetzt nicht denken, nur weil das eine in Philipper 3 steht und das andere in Philipper 4, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. sondern das war ein durchgehender Brief, der auch durchgehend eigentlich vorgelesen wurde. Also wenn wir es jetzt ganz biblisch machen wollten, müsste ich jetzt euch eigentlich den ganzen Philipperbrief vorlesen. So war das damals üblich, das zu tun. Aber wir bleiben mal bei Kapitel 4 ab Vers 2. Da lese ich euch was vor. Das klingt ein bisschen interessant jetzt. So ganz, ja, hört mal selber. Und zwar heißt es da, ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Jetzt kommt das, was wir heute schon gehört haben. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in euren Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das fängt jetzt ein bisschen sonderbar an für so eine Predigt, so eine konkrete Ermahnung. Da werden jetzt Namen erwähnt, die nur einmal in der Bibel vorkommen. Und dann werden die ermahnt, die sollen sich vertragen, die haben Unstimmigkeiten. Es gibt auch ein gemeinsames Ziel. Ihr habt doch mal gemeinsam miteinander gekämpft fürs Evangelium. Vertragt euch doch wieder. Da fragt man sich, naja gut, es war ein ganz konkreter Brief an eine Gemeinde. Aber was soll uns das heute sagen? Und ich finde das beruhigend. Weil ich merke, Paulus schreibt an eine Gemeinde, die nicht perfekt ist. Auch wenn das eine der ersten Gemeinden waren. Ja, das gehörte so zu den ersten Urchristen, kann man sagen. Jetzt nicht gerade die Jerusalemer Gemeinde, okay. Aber es war wirklich der Start der Christen. Und schon da, also Jesus war ja noch gar nicht lange weg von der Erde, schon da gab es Probleme, es gab Unstimmigkeiten. Das kann entmutigen. Ich finde das aber gut, dass das in der Bibel drinsteht, weil es uns ein realistisches Bild gibt von Gemeinde, schon damals. Die Bibel beschönigt das nicht und stellt die Gemeinde so super toll dar, weil es ist ja Gottes Idee und dann muss das ja perfekt sein. Es ist gut, aber wir alle sind keine perfekten Menschen. Gemeinde besteht aus lauter nicht perfekten Menschen und deswegen ist Gemeinde nicht perfekt. Ja. Gemeinde ist schön und manchmal auch richtig anstrengend. Und weil Paulus das hier so darstellt, fühle ich mich angesprochen. Ich weiß genau, Paulus schreibt jetzt das, was jetzt kommt, nicht an irgendeine Gemeinde, die alles kann, die alles richtig macht, die so eine ganz besondere Stellung hat und an die ist jetzt dieses Wort gerichtet, die schon besonders tief eingetaucht sind, die schon besonders heilig sind. Das soll nicht, ich will das nicht lächerlich machen. Es ist gut, dass wir lernen, mit Jesus zu leben, dass wir lernen, ein heiliges Leben zu führen, dass wir uns bemühen, seine Gebote zu achten. Das heißt einmal, da sagt Jesus, wer mich liebt, der kümmert sich, der achtet meine Gebote, der nimmt das ernst. Und doch ermutigt mich das, ich fühle mich jetzt angesprochen. So wie Paulus hier diese Gemeinde anspricht, die nicht perfekt ist, spricht er auch uns in Viersen an. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, wir sind keine perfekte Gemeinde. Und wenn ihr das sucht, wenn ihr deswegen hier seid, seid ihr hier wirklich falsch. Aber ihr werdet es auch nirgendwo anders finden. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Aber Paulus fordert hier auf, die Unstimmigkeiten zu beseitigen, denn es gibt ja ein gemeinsames Ziel. Das wiederholt er nochmal. Wir haben doch ein gemeinsames Ziel. Und deswegen lenkt euch doch nicht ab mit diesen ganzen Unstimmigkeiten. Und jetzt kommen einige Schlüssel. Und ich habe das Thema so ein bisschen genannt heute, drei Schlüssel, wie wir an dieses Ziel kommen. Und ich weiß noch, ein Bibelschullehrer, das war der ehemalige Direktor auch der Bibelschule, wo ich war, der sagte immer, er mag diese Bücher nicht, wo dann steht, 10 Wege zur Seligkeit oder 3 Schlüssel, um das und das zu erreichen. Das klingt dann so, wenn ich das habe, dann habe ich alles verstanden. Man könnte selbst aus diesem Text mehr Schlüssel rausholen oder mehr Punkte rausholen. Also es ist jetzt nicht so, dass diese drei Schlüssel die einzigen sind, die hier drin stecken. Aber es sind für mich drei wichtige Gedanken, die uns helfen auf dem Weg. Und deswegen nenne ich das einen Schlüssel, denn so ein Schlüssel, der schließt uns etwas auf. Der schließt uns eine Welt auf, in die wir versuchen hineinzukommen. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Schlüsselsätze oder Schlüsselgedanken, die Paulus uns hier mitgibt. Und da nehme ich jetzt mal drei aus diesem Text heraus. Und das fängt an mit dem, was du schon vorgelesen hast. Die Freude. Streit kommt vor bei Christen. Es gibt Ärger, Gemeinde ist nicht perfekt. Und doch sagt Paulus, freut euch. Und das ist ein Schlüssel auf dem Weg zu unserem Ziel. So erreichen wir das Ziel. Das möchte ich jetzt ein bisschen genauer erklären. Unter Freude verstehen wir ja meistens immer irgendwie so, ja, wir sind begeistert, wir haben was Tolles erlebt oder wir haben auch was geleistet, wir haben was geschafft. Ja, und ihr kennt das Gefühl, wenn man was geschafft hat, man ist stolz darauf, man freut sich, es klappt alles. Selbst im Gottesdienst, ja, wir hatten noch technische Probleme hier und so und ich weiß genau, Frank war zum Schluss, dachte so, boah, endlich läuft alles, endlich funktioniert das und man freut sich darüber, man ist total erleichtert. Diese Art von Freude ist hier gar nicht gemeint, sondern es ist eine andere Art von Freude. Es geht auch nicht um Ausgelassenheit oder um das, was wir Fröhlichkeit nennen. Und das kann manchmal irreführen. Auch wenn wir in unserem Motto sagen, wir feiern Jesus, dann denken wir an Menschen, die ausgelassen sind, die total begeistert sind, die gut drauf sind. Das meint das aber nicht. Jesus feiern und sich freuen geht ganz anders auch. Oder es geht auch ganz anders. Das geht eigentlich viel tiefer. Und die Neue Genfer Übersetzung, die erklärt das noch ein bisschen. Das steht so nicht in jeder Übersetzung drin. Ich glaube, in deiner war es auch ein bisschen genauer formuliert. In manchen Übersetzungen steht einfach nur, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Das ist so der bekannte Luther-Text, den wir kennen. Und die Neue Genfer Übersetzung, die erklärt und sagt, was damit gemeint sein könnte, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist der Grund. Also unabhängig von unserer Leistung, unabhängig von dem, was wir getan haben, was wir Gutes getan haben oder auch was wir Schlechtes getan haben. Manchmal ist es ja auch so, wir haben eine Woche erlebt, die war nicht so prickelnd. Wir haben echt einiges auch falsch gemacht, wir haben falsch reagiert, wir waren kein Vorbild, wir haben uns nicht christlich verhalten und wir fühlen uns schlecht. Ich kann mich gut erinnern, wir hatten mal eine Evangelisation mit einem Evangelisten für 3 Tage. In München war das und dann haben wir als Jugendgruppe in der Fußgängerzone so Leute eingeladen zu dieser Veranstaltung, haben Gespräche geführt und ich weiß noch, mit einem Menschen habe ich diskutiert über den Glauben und der hat 1000 Argumente dagegen gehabt und ich habe innerlich gemerkt, wie meine Argumente langsam verschwinden und wie der besser argumentieren konnte als ich. Und da habe ich mich drüber geärgert und irgendwann war ich echt stinkig und dann sind wir so ein bisschen auseinandergegangen und dann konnte ich mir nicht anders helfen, als ihm noch hinterher zu rufen, ja, dann gehen Sie halt in die Hölle. Da war ich so innerlich so und im selben Augenblick, wo ich das gesagt habe, dachte ich schon, hey, was redest du da eigentlich, was soll das denn jetzt? Das hilft ihm jetzt auch nicht weiter, das ist jetzt rein so eine Gefühlssache, du bist wütend. Eigentlich frustriert über dich selber, weil du nicht gut argumentiert hast. Du hast es nicht geschafft, ihn vom Glauben zu überzeugen, was ja sowieso nicht geht. Das kann nur der Heilige Geist. Aber ich war total ärgerlich und dann war am Abend die Veranstaltung. Und ich habe den ganzen Tag mich schlecht gefühlt. Und wir sollten als Musikgruppe auch noch vorne auf der Bühne stehen und singen und was vortragen und Zeugnisse geben. Und ich dachte irgendwie, nee, ich mache das heute nicht. Ging nicht anders, ich musste, weil ich war halt der Klavier gespielt hat und ich habe auch mitgesungen. Aber ich glaube, ich habe an dem Tag nichts gesagt oder so. Weil es ging mir einfach schlecht. Ja, und so kommt man manchmal rein und dann denkt man, ich habe überhaupt keinen Grund, mich zu freuen. Selbst dann haben wir einen Grund, uns zu freuen, weil wir mit dem Herrn verbunden sind. Alles, was wir an Leistung bringen müssen, ist eigentlich nur, an Jesus dran zu bleiben. Oder ich sage es noch mal etwas noch weiter gefasst, dass wir ihm nicht grundsätzlich den Rücken kehren. Denn ich weiß, auch an Jesus zu glauben, da haben wir unsere Höhen und unsere Tiefen. Manchmal ist unser Glaube schwach. Manchmal dann sind wir so kraftlos, dass wir nicht richtig vorwärts kommen, dass wir selbst denken, dass wir vielleicht sogar zweifeln, boah, ist das alles richtig, was ich hier tue, was ich mache? Oder es ist irgendeine Krankheit da, die einen auch körperlich und psychisch so kaputt macht, dass einem wirklich jegliche Kraft fehlt und man auch nicht so der Glaubensheld ist oder sich als Glaubensheld fühlt. Aber wenn du an Jesus dranbleibst, ihm nicht grundsätzlich den Rücken kehrst, sondern einfach nur dran hängst und sagst, okay, komm, Jesus, bitte, hilf meinem Unglauben, ich will dranbleiben. Das ist alles, was wir tun müssen. Wenn wir mit dem Herrn verbunden sind, ist das ein Grund, dass wir uns freuen können. Und das ist nicht normal. Wenn es uns nicht gut geht, wenn wir schlechte Erfahrungen haben, wenn wir Dinge falsch gemacht haben, warum sollen wir uns dann freuen? Bei Gott ist das ganz anders, weil diese Freude viel, viel tiefer geht. Das ist eben keine oberflächliche Freude, keine Fröhlichkeit, keine Ausgelassenheit. Ich möchte nichts gegen Fröhlichkeit sagen und gegen Ausgelassenheit. Das ist ja okay, das ist ja toll. Aber das ist halt nicht immer so. Und die Freude, von der Paulus hier erzählt, das ist eine Freude, die tiefer geht und die immer da ist, egal wie die Umstände sind. Und weil das so wichtig ist, das klingt jetzt ein bisschen lapidar, ja, freut euch halt, wiederholt das Paulus nochmal. Ich kenne nicht so vieles, wo er direkt hintereinander zweimal das Gleiche sagt. Er sagt, freut euch, ich sag's nochmal, freut euch. Das klingt so, als wenn wir das oft vergessen. Und das ist es auch. Wir vergessen uns oft zu freuen. Klingt komisch, ne? Weil wir lassen uns oft von unseren Gefühlen und Gedanken runterziehen. Die kommen so über uns. Und man könnte jetzt ja vielleicht sogar denken, darf man das überhaupt so machen, wie Paulus das sagt? Denn wenn ich nun mal keine Freude habe, dann will ich doch nicht irgendwie ein Heuchler sein und will so tun, als ob ich Freude hätte. Ja, wir sollen doch authentisch sein. Das ist so ein Schlagwort, was wir oft sagen. Wir müssen ehrlich sein und wenn es mir dreckig geht, dann zeige ich das auch. Dann darf man das auch sehen. Aber es geht hier nicht um Gefühle, auf die wir warten und die über uns kommen, weil irgendwelche Umstände gut sind. Es ist eben etwas, was ganz anders ist. Wir sind fröhlich, weil wir mit dem Herrn verbunden sind. Und wenn wir mal ins Alte Testament schauen, die Psalmisten, da gibt es ganz, ganz viele Psalmen, wo es heißt, ich will mich freuen. Also nicht, ich freue mich oder ich bin fröhlich oder ey, das war heute ein guter Tag, alles ist super, ich bin gut drauf, sondern ich will mich freuen. Das klingt wie eine Entscheidung. Ich freue mich jetzt und das geht. Natürlich braucht es einen Grund dazu. Und den liefert ja Paulus mit. Er sagt, ich will mit dem Herrn oder ich bin mit dem Herrn verbunden. Und deswegen will ich mich freuen. Und deswegen sagt Paulus das nochmal. Freut euch, damit wir das nicht vergessen. Damit wir uns eben nicht runterziehen lassen. Damit wir immer wieder daran denken, wir sind mit dem Herrn verbunden. Das heißt ja auch, unsere Schuld ist vergeben. Das heißt ja auch, meine Beziehung zu Gott ist klar, trotz meines Versagens. Das heißt, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und deswegen behaupte ich sage diesen steilen Satz, Gottes Kinder haben immer einen Grund zur Freude. Ich weiß, es gibt manchmal Zeiten, wo das nicht zu sehen ist und wo man so von Freude nicht sprechen kann. Ich kenne Menschen, die in sehr verzweifelten Situationen waren, wo sie noch nicht mal mehr Kraft hatten zu beten, wo ihnen die Kraft einfach fehlte. Aber dann bleiben wir an Jesus fest. Und wir können die Entscheidung treffen, ich bin mit dem Herrn verbunden. Ich freue mich über ihn. Ich denke bei diesem Sachverhalt immer an die Geschichte von Josef und seinen Brüdern im Alten Testament. Was hat der nicht alles erlebt? Josef wurde von seinen eigenen Brüdern verkauft. Erst wollten sie ihn umbringen und dann haben sie ihn verkauft als Sklaven. Das ist schon mal eine ganz, ganz schlechte Voraussetzung für irgendetwas, was wir tun. Und vor allen Dingen, um sich zu freuen. Warum soll man sich darüber freuen? Aber es heißt, an dieser Stelle, der Herr war mit Josef. Das könnte man auch sagen, er war mit Josef verbunden oder Josef war mit dem Herrn verbunden. Ähnlich wie hier an dieser Stelle von Paulus, freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und dann macht Paulus das Beste aus seiner Situation, Josef. Und er wird ein erfolgreicher Geschäftsmann bei Potiphar. Er baut sich ein neues Leben auf. Und da kann man sagen, Respekt, Vorbild, toll, dem eifern wir nach. Und dann kommt eine Versuchung, die an ihn herangetragen wird. Da kann er so nichts für, aber es wird jemand versucht, oder die Frau, seine Chef versucht, ihn ins Bett zu kriegen. Und er sagt, nein, ich liebe Gott, ich liebe Gottes Gebote, ich kann mich da nicht gegen Gott stellen, das ist falsch, das tue ich nicht. Das Ergebnis ist, sie behauptet, er hätte sie vergewaltigt und er kommt ins Gefängnis. Er hat alles richtig gemacht. Er hat sich um Gott gekümmert, er hat sich um Gottes Gebote gekümmert und aus Dankbarkeit kommt er ins Gefängnis. Und zwar über Jahre hinweg. Das war nicht nur so ein Justizirrtum und nach ein paar Monaten kam er wieder raus, sondern er war jahrelang im Gefängnis und er sah kein Ende. Und ich habe mir immer wieder mal so vorgestellt, wie würde ich dann reagieren? Hätte Josef nicht jeden Grund gehabt zu sagen, die Sache mit Gott, das funktioniert nicht, das ist Quatsch, klappt nicht, vergiss es, jetzt mache ich, was ich will. Würde ich da noch dranbleiben? würde ich dann noch an ihm dranhängen. Aber es heißt auch an der Stelle, der Herr war mit Josef. Ich weiß nicht, ob Josef sich gefreut hat, aber Paulus sagt das so. Er sagt, egal wie es euch geht, freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und ich finde, das ist unglaublich, weil es nicht typisch ist. Weil eben das keine Freude ist über Gefühle, die uns überkommen, sondern es ist eine Freude über eine Person, über eine Tatsache, dass wir mit Jesus, mit Gott verbunden sind. Und das bleibt unabhängig von unseren Gedanken, unabhängig von unseren Gefühlen, unabhängig von dem, was wir tun und auch unabhängig von dem, was wir erleben. Und das hilft uns, die Vergangenheit zurückzulassen und uns auf das Ziel auszurichten. Der Glaube an Gott, das Vertrauen, die Verbundenheit mit ihm ist ein Grund zur Freude. Wer mit dem Herrn verbunden ist, hat immer Grund zur Freude. Nochmal, nicht aufgesetzte crazy Joy, wir sind begeistert und tanzen. Nichts dagegen. Man darf tanzen und sich bewegen und sich freuen und ausgeflippt sein. Das gibt's alles. Aber wir dürfen nicht verwechseln, das sind Emotionen, die hat Gott gegeben, die sind gut. Die dürfen wir auch rauslassen. Aber die Freude, von der Paulus hier spricht, ist was anderes. Das ist nicht diese Emotion als eine Reaktion auf etwas, sondern das ist eine Entscheidung, weil wir mit dem Herrn verbunden sind. Richard Wurmbrand, ich weiß nicht, ob euch der Name etwas sagt, er war jüdischer Pfarrer in Rumänien zu einer Zeit, wo die, ich glaube, Securitate hieß damals der Geheimdienst in Rumänien, geherrscht hat. Das war ein kommunistisches Regime und Christen, vor allen Dingen bekennende, überzeugte Christen, waren dort nicht gern gesehen. Und ihm passierte genau das, was vielen Christen passiert ist. Er wurde einmal von der Geheimpolizei von der Straße weg einfach mitgenommen und ins Gefängnis gesteckt. Die Familie wusste nicht, was los ist. Niemand wusste, wo er geblieben ist. Er war plötzlich einfach weg. Und er war insgesamt mehrere Jahre im Gefängnis in Rumänien und davon auch viele Jahre in Einzelhaft, in Isolationshaft. Und er wurde oft auch gefoltert. Ich habe ein Buch mal von ihm gelesen, wo er das ein bisschen geschildert hat. Das war schon nicht schlimm. Das war schon sehr schlimm, nicht schön. Ich denke, das ist so, können wir was sehen, wie es auch bei Josef vielleicht war. Ein bisschen anders, aber es war eine schwierige, sehr, sehr schwierige Situation. Irgendwann später kam er aus dem Gefängnis raus, dann ist ja die Mauer gefallen. Er hat später dann in den USA gelebt und hat in den USA mal eine Aussage gemacht. Und da hat er über die Schönheit der Gemeinde Jesu in Rumänien in dieser Zeit gesprochen. Und dieser Begriff, die Schönheit der Gemeinde, das ist ein Begriff, der würde mir nicht einfallen, wenn ich an diese Zeit denke, wo Gemeinde verfolgt war, wo Menschen im Untergrund waren, wo sie ins Gefängnis gekommen sind. Aber er spricht da von einer Schönheit der Gemeinde im Gegensatz zu den vielen Gemeinden, die sich in Freiheit entwickeln. Er wollte nicht so eine große, ich denke nicht, dass er große Kritik an den bestehenden Gemeinden des Westens üben wollte, aber er hat gesagt, diese Gemeinde damals, in der Zeit, die hatte eine Schönheit, die er in vielen anderen Gemeinden vermisst. Und ich glaube, da steckt was drin von dieser Freude, trotz der Schwierigkeiten, trotz der Umstände. Und vielleicht sogar manchmal gerade während der Umstände, weil man so erst auf diese Freude stößt oder diese Freude sozusagen wie so ein Diamant geschliffen wird und klar zu erkennen kommt. Und auch da ist er für mich ein Vorbild, zu wissen, es gibt etwas anderes, was völlig unabhängig von unseren Gefühlen und von den Umständen in uns sein kann, nämlich die Freude am Herrn, egal wie die Umstände sind. Einige Verse weiter lesen wir dann von Paulus diesen sehr bekannten Segensspruch, den ich auch sehr gerne am Ende eines Gottesdienstes zitiere. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Gottes Friede und Gottes Freude übersteigen unseren Verstand. Beides ist nicht normal. Denn das Normale ist, dass wir auf Gegebenheiten oder Umstände reagieren. Aber Gottes Friede und auch Gottes Freude übersteigen unseren Verstand. Menschen versuchen oft krampfhaft fröhlich zu sein, durch Alkohol, durch Drogen, durch Partys, durch Sport, durch keine Ahnung was. Und sie suchen krampfhaft nach diesem Frieden, nach dieser Zufriedenheit, die aber nur Jesus geben kann. Das ist Friede, auch wenn um uns herum kein Friede ist oder die Situation nicht friedlich ist. Es hat mal jemand ein Bild gemalt, um den Frieden zum Ausdruck zu bringen. Und im Großen und Ganzen war dieses Bild, stellte einen großen Sturm dar. Man merkte, wie die Bäume sich bewegt haben, geneigt haben. Der Himmel war dunkel bewölkt, es peitschte Regen darüber. Und wenn man genauer hingeschaut hat, war wohl in einem Busch, in einem Zweig, ein Vogelnest gezeichnet. Und in diesem Vogelnest waren junge Vögel, die friedlich geschlafen haben. Damit wollte der Maler Frieden ausdrücken. Und das ist eigentlich so diese Art von Frieden, den Gott gibt, der unseren Verstand übersteigt. Denn er ist auch wieder unabhängig von den Umständen drumherum. Es ist Friede trotz Krieg, trotz Streit, trotz Problemen in der Welt. Es ist ein Frieden, den nur Jesus geben kann. Im Jahre 1871 wird Chicago durch ein schweres Feuer verwüstet. Rund 300 Menschen verlieren ihr Leben und über 100.000 ihre Heimat. Ein Opfer dieser Katastrophe ist Horatio Spafford. Er verliert bei diesem Brand sein gesamtes Kapital. Als Anwalt hat er in Immobilien investiert, die nun nicht mehr existieren. Doch weitaus schlimmer für ihn ist, dass ebenfalls sein einziger Sohn in diesem Inferno stirbt. Trotzdem setzt er sich für die Menschen der Stadt ein, die wohnsitzlos, verarmt und verzweifelt sind. Nach etwa 2 Jahren will er mit seiner Familie eine Reise nach England unternehmen, um später Europa zu bereisen. Spafford wird aber durch einen Geschäftstermin aufgehalten und schickt seine Frau und seine 4 Töchter mit dem Schiff Ville du Havre voraus. Dieses Schiff kollidiert jedoch mit einem englischen Segelschiff. Es sinkt innerhalb kürzester Zeit. Seine 4 Töchter sterben. Seine Frau ist eine der 47 Überlebenden dieses Unglücks. Er macht sich sofort auf den Weg zu ihr. 1881 gehen beide nach Jerusalem und helfen dort den Menschen. Durch ihren Einsatz kommen viele Muslime und Juden zum Glauben an Jesus. Während der Reise nach Jerusalem, so berichtet die Tochter Bertha, die später geboren wurde, hatte der Kapitän des Schiffes ihn auf die Brücke gerufen. Es wurde sorgfältig ausgerechnet, sagte er, und ich glaube, wir kommen jetzt an der Stelle vorbei, an der die Ville du Havre zerstört wurde. Das Wasser ist 3 Meilen tief. In dieser Nacht schrieb Horatio Spafford in seiner Kabine die große Hymne, an der er den tröstlichen Frieden des Gläubigen verkündete. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme noch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wahre Freude und wahren Frieden kann nur Jesus geben. Aber wir wollen auch dementsprechend leben. Wir wollen nicht warten, bis uns diese Gefühle übermannen. Und das, glaube ich, ist auch ein Missverständnis, was manche Menschen in den Gemeinden haben. Sie wollen gute Gefühle haben. Und nochmal, nichts gegen Gefühle. Wenn wir uns freuen und gute Gefühle da sind, wunderbar. Aber als Christen wollen wir nicht warten, bis irgendwann mal gute Gefühle kommen. Oder wir wollen irgendwas leisten, damit wir dann um gute Gefühle entwickeln können. Sondern wir wollen dementsprechend als Christen leben und darauf reagieren. Wir wollen uns entscheiden, diese Freude und diesen Frieden in Anspruch zu nehmen. Und jetzt top Paulus das Ganze nochmal, finde ich. Jetzt schreibt er zwischendrin, macht euch um nichts Sorgen. Sorry, aber da bin ich weit von entfernt. Ich mache mir ganz schön viele Sorgen über alles Mögliche. Und das kann ganz schön zermürbend sein. Das macht, ja, das ist anstrengend, das macht einen fertig. Und es bringt uns selten weiter. Ja, weil wir dann in so einen Tunnelblick kriegen. Wir kommen in so einen Kreislauf rein, in so eine Spirale, wo alles immer schlimmer wird und schlimmer wird. Und jetzt sagt er einfach, ja, macht euch um nichts Sorgen. Ja, toll. Wie soll das denn gehen? Wie soll ich mir denn um nichts Sorgen machen? Und ja, wie sollen wir das anstellen? Und er sagt das. Er sagt, wendet euch in jeder Lage an Gott. Das könnte man so auch als eigenen Schlüssel nehmen. Man könnte sagen, ja, das Gebet ist ein eigener Schlüssel. Ich verbinde das gleich mit dem Begriff der Dankbarkeit. Aber ich vergesse das ganz oft, ganz ehrlich. Wenn es dann schwierig wird, dann vergesse ich zu beten. Ich überlege dann, okay, wie kann man das Problem lösen? Ja, wir müssen was tun. Und ich überlege schon 1000 Varianten. Okay, wenn das nicht funktioniert, machen wir das. Das war so ein bisschen wie früher, als ich selbstständig war in meinem Studio. Dann, wenn was nicht funktionierte, musst du halt eine Lösung finden. Und wenn irgendein Gerät nicht funktioniert, musst du überlegen, okay, kann ich ein anderes Gerät nehmen oder kann ich irgendwas ausleihen? Man ist sofort die Optionen am Checken. Ja, guck sofort, was geht. Ich wollte ein Macher sein. Aber der Gedanke, einfach mal zu beten, sich vertrauensvoll an Gott zu wenden, den vergesse ich manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal mache ich mir Sorgen und überlege. Und irgendwann, wenn es dann unerträglich wird, denke ich, okay, jetzt sollten wir vielleicht mal beten. So als letzter Ausweg. Dabei wäre es ja eigentlich die erste Reaktion, die man haben könnte. Und dann kommt dieser besondere Satz, der nochmal schwieriger wird. Das mit dem Beten verstehen wir ja noch. Ja, wir wenden uns mit Gebet und Flehen und mit Danksagung an den Herrn. Mit Dank. Ja, es geht mir gerade schlecht. Ich mache mir gerade Sorgen. Wofür soll ich denn jetzt danken? Und Paulus sagt, wendet euch mit Danksagung an Gott. Und hat ja eigentlich vorher auch schon den Grund geliefert. Wir sind mit dem Herrn verbunden. Wir haben Freude in jeder Situation. Sein Friede übersteigt unseren Verstand. Er ist da, er ist gegenwärtig. Und das sind Dinge, die diese Welt nicht geben kann. Und deswegen können wir auch mit Dankbarkeit vor Gott kommen. Und auch das ist nicht normal. Genauso wenig wie diese Freude im Herrn, wie dieser Frieden, der unseren Verstand versteigt, ist auch Dankbarkeit, wenn wir eigentlich Sorgen haben, ist Dankbarkeit nicht normal. Das geht nur bei Jesus. Jesus möchte uns das aber schenken, denn wer dankbar ist, wer dankbar betet, hat eine andere Perspektive. Der hat eine andere Sicht auf die Probleme des Lebens. Wenn du dir Sorgen machst, dann kannst du sagen, Gott, mach das weg und hilf mir da und bitte mach das weg und so. Wenn du aber anfängst, dankbar zu werden, Gott, danke für das. Danke, dass ich lebe. Danke, dass du mich versorgst. Danke, dass du mich versorgt hast. Danke, dass ich dein Kind bin. Und irgendwann fängst du an und denkst, ach, so schlimm ist das eigentlich gar nicht, wo ich mir gerade Gedanken mache. Oder plötzlich öffnen sich Gedanken und Wege, die du vorher nicht gesehen hast, weil der Blick einfach viel, viel weiter ist. Weil du anfängst, so eine göttliche Perspektive einzunehmen. Und selbst wenn du nicht die Antwort auf deine Probleme und Sorgen hast, so wächst doch Vertrauen und Glaube und Freude und Friede. Und deswegen dürfen wir in jeder Lage mit Dankbarkeit zu Gott kommen. Über das Gebet würde ich gerne noch mehr sagen, das werde ich aber heute nicht tun. Ich denke, ich werde es in einer meiner nächsten Predigten machen. Dankbare Haltung zu Gott ist auch ein Schlüssel, mit der wir unser Ziel erreichen können. Und alles drei, Friede, Freude und Dankbarkeit in den ganzen Sorgen, das sind alles nicht normale Situationen. Das ist alles nichts, was wir selber machen können. Und das ist etwas, was wir in dieser Welt nicht finden werden. Sondern es ist etwas, was Gott uns schenkt. Aber es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie naiv sind und Probleme ausblenden und so sagen, ja, wird schon klappen oder wird schon gut werden oder man ignoriert einfach die Probleme. Ja, das hilft eigentlich nie. Ja, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, die Probleme nicht zu sehen. Es geht auch nicht darum, sich zu flüchten in eine typische oder eine zukünftige himmlische Welt. Ja, da wird alles gut werden, einmal, wenn wir bei Jesus sind und wir kümmern uns nicht mehr um die Dinge hier auf dieser Erde. Ganz im Gegenteil, wir haben ein Ziel im Himmel, das habe ich ja damals gesagt. Und dieses Ziel, weil wir dieses Ziel im Himmel haben, bekommen wir von dort Freude, Friede, Dankbarkeit. Und das sind wie Werkzeuge für unser Leben im Hier und Jetzt, mit beiden Beinen auf dem Boden. Das heißt, diese Orientierung zum Himmel, diese Orientierung zu Jesus, zum Jenseits, ist eben keine Flucht aus der Welt, sondern es gibt uns ja gerade erst die Kraft und die Möglichkeit, in dieser Welt gut zu leben und genau die Dinge zu haben, nach denen sich alle Menschen sehen. Freude, Friede und Dank. Dankbarkeit, ein dankbares, zufriedenes Leben. Was machen Menschen nicht, um das zu finden? Und das möchte uns Jesus schenken. Das ist ein Schatz, den wir bekommen haben. Und ich weiß nicht, ob wir diesen Schatz immer so würdigen oder zu würdigen wissen. Ich bin begeistert darüber und auch immer wieder am Lernen und Staunen. Denn ich habe das auch nicht so richtig begriffen. Ich bin da immer noch am Essen, am Schwarzbrotessen. Das ist so ein Schwarzbrot-Wort Gottes, wo er uns Dinge sagt, die wir nicht so leicht umsetzen können. Aber umso mehr möchte ich das tun. Und lass uns einen Augenblick Zeit nehmen, jetzt auch nochmal mit einem Lied das zu verarbeiten. All diese Dinge, von denen ich gesprochen habe, gehen über unseren Verstand hinaus. Nicht nur der Friede, sondern auch die Freude und diese Dankbarkeit. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest. Wir haben ja nicht immer Probleme. Es gibt ja auch Zeiten, da geht es uns richtig gut und du sagst jetzt, ja, kann ich jetzt gerade nicht so viel mit anfangen. Aber denk dran, Jesus möchte uns unabhängig von den Umständen in dieser Welt, völlig unabhängig auch von unserer Leistung, seinen Frieden und seine Freude geben. Und wir dürfen das nicht vergessen, wir müssen uns dafür entscheiden, immer wieder neu. Deswegen wollen wir ja gemeinsam singen und ihr könnt auch zuhören, je nachdem, wie ihr das lieber machen möchtet. Wir wollen Gott nochmal groß machen und wir wollen, so das nächste Lied, das verarbeitet das ein bisschen, was ich gerade gepredigt habe. Wenn ihr es kennt, könnt ihr mitsingen, wenn nicht, könnt ihr einfach zuhören.